Wir sind gegen Ende der Predigtreihe zum Text Zeit zum Aufstehen, zu einem Bekenntnistext, der vor einiger Zeit entwickelt wurde. Und ich habe mir gedacht, dass man das Wort Aufstehen natürlich auch völlig anders verstehen könnte, als in dem Text gemeint. Man könnte zum Beispiel auf den Sinn kommen, das zu sagen, was mal jemand gesagt hat, von dem ich mal gehört habe. Der hat gesagt, was soll ein Tag schon bringen, der mit Aufstehen beginnt? Oder man kann sich an Robert Lemke halten, der hat gesagt, wer spät zu Bett geht und früh heraus muss, weiß, woher das Wort Morgengrauen kommt. Tut mir leid für alle Übersetzer. Lässt sich nicht übersetzen, sorry. Andere dagegen sprechen sich für das Aufstehen auf. Zum Beispiel der Naturphilosoph und Autor Henry David Thoreau, der hat mal gesagt, man sollte es sich zur Gewohnheit machen, früh aufzustehen. Es ist unvernünftig, den Kopf zu lange auf einer Ebene mit den Füßen zu lassen. In dem Text Zeit zum Aufstehen geht es natürlich nicht in allererster Linie um das körperliche Aufstehen, sondern um das geistliche Aufstehen. Ich stehe geistlich auf, das heißt, ich sage, wofür ich stehe, was ich glaube, was mir wichtig ist, und ich verstecke mich mit meinem Glauben nicht, sondern ich stehe aufrecht auch für anderen Menschen da. Nicht hochnäsig, nicht so, dass ich auf andere herabschaute, das schon gar nicht, aber selbstbewusst. Ich weiß, wofür ich stehe, denn ich weiß, zu wem ich gehöre. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, wer vor Gott kniet, kann vor den Menschen stehen. Wer vor Gott kniet, kann vor den Menschen stehen. Dass ich Gott anerkenne als letzte Autorität, das gibt mir Selbstbewusstsein. Ich weiß, zu wem ich gehöre. Ich weiß, wer das letzte Wort über diese Welt hat. Und das letzte Wort aus diesem Text, Zeit zum Aufstehen, dreht sich auch um das letzte Wort, das Gott über diese Welt spricht. Nächste Folie, These 7. Aus dem Text Zeit zum Aufstehen. Jesus Christus wird wiederkommen. Mit ihm hat unser Leben eine große Zukunft. Wir stehen ein für die biblische Verheißung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir glauben, dass das Reich Gottes heute schon erfahrbar ist, wo Jesus uns bewegt, anderen in Liebe zu dienen. Wir stehen auf für ein Leben in Hoffnung und gegen jede Form der Resignation, denn unser Glaube erschöpft sich nicht im Diesseits. Dazu ein erster Hinweis. Diese Worte stehen nicht in der Bibel, sondern sie stehen in einem Bekenntnistext, der zurückgeht auf eine ganze Reihe von Leuten, unter anderem Steffen Kahn, Roland Werner, und diese beiden und all die anderen sind zweifelsohne geistliche Giganten, unter deren Füßen die Erde bebt. Aber ihr Wort ist nicht identisch mit dem Wort der Bibel. Sondern in einem Bekenntnistext versuchen solche Leute, biblische Wahrheiten auf den Punkt zu bringen. Und normalerweise, deswegen rede ich davon, normalerweise predigt man in Predigten über Bibeltexte. Das betone ich deswegen, weil ich allzu oft Predigten höre, und in denen es anscheinend um etwas völlig anderes geht. Ich muss ja viele Predigten hören, das gehört auch zu meinem Job. Und da gibt es Predigten über alles Mögliche, über das Tagebuch des Predigers, über den letzten Song von Xavier Naidoo, über den kleinen Prinzen. Und das darf auch alles vorkommen in Predigten. Ich zitiere ja auch alle möglichen Leute, weil wir glauben, dass die Bibel in unsere Zeit hineinspricht und auch in unsere Kultur hineinspricht. Aber nur die Bibel taugt als Grundlage für unsere Predigten und als Orientierungspunkt, an dem wir uns ausrichten. Das heißt, auch über einen solchen Bekenntnistext kann man schon predigen. Eine Predigt darüber ist möglich, wenn die Predigt zeigt, dieser Text bringt biblische Wahrheiten auf den Punkt, er komprimiert sie, und die Predigt entpackt diese biblischen Wahrheiten. Mal für alle Computer-Nerds unter uns gesagt, also wenn ich mir angucke, wie viele junge Vollbärte es hier gibt es ein paar Computer-Nerds. So ein Bekenntnistext ist idealerweise sowas ähnliches wie eine ZIP-Datei. Auf die kann ich zweimal draufklicken und dann entpackt sie eine große Menge von Informationen. Und so ist das mit einem Bekenntnistext, der entpackt hoffentlich viele biblische Wahrheiten. Welche Wahrheiten sind das in diesem Fall? Ich habe mir mal zwei herausgegriffen. Die erste, Jesus Christus kommt wirklich wieder und nicht nur als Metapher. In Apostelgeschichte 1 wird beschrieben, dass Jesus als der Auferstandene einige Zeit noch mit seinen Jüngern verbringt, sie in die Bibel einführt, ihnen den Auftrag gibt, in die ganze Welt zu gehen und von ihm zu predigen, ihnen den Heiligen Geist zuspricht und verheißt. Dann fährt er in den Himmel auf, nimmt seinen Platz zu Rechten Gottes ein und die Jünger starren nach oben und sagen, wo ist er denn? Eben war er noch hier, wo ist er denn jetzt? Und während sie so nach oben starren, tauchen zwei Engel auf und sagen, ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Das heißt, wir wissen nicht wann und wir wissen nicht wo, aber wir wissen das. Eines Tages Jesus wiederkommt. Und wenn er kommt, dann kommt er eindeutig, unmissverständlich, für alle Welt offensichtlich erkennbar. Und es wird keine Diskussion darüber nötig sein, ob er da ist, sondern es wird eindeutig sein. Und alle werden anerkennen, er ist der Herr und hat das letzte Wort über diese Welt. So heißt es in Philipper 2, am Ende, wenn Christus wiederkommt, wird jedes Knie sich beugen und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Das schließt alle ein, die wir hier sitzen, aber auch alle anderen. Dein Nachbar und deine Mutter und Angela Merkel und Horst Seehofer und Frauke Petri und Donald Trump und Wladimir Putin. Und Terroristen und Entwicklungshelfer und Ärzte ohne Grenzen, alle werden sich beugen, auch wenn sie es vorher nicht wussten, und sagen, er ist der Herr. Nicht irgendein Schicksal, irgendein Prinzip und auch nicht irgendein Gott, sondern dieser Jesus, dieser Gott, der sich in Jesus zeigt. Der Jesus, der Kinder segnet, Blinde sehend macht, der für unsere Schuld ans Kreuz geht, uns bedingungslose Liebe zuspricht und der von den Toten auferstanden und lebendig unter uns ist. Dieser Jesus wird am Ende das letzte Wort über diese Welt haben. Und das relativiert ganz schön viel, was uns in diesem Leben oft so wichtig ist. Es relativiert zum Beispiel das Streben nach Besitz oder Erfolg. Mein Doktortitel ist in der Ewigkeit nichts mehr wert. 2,5 Jahre habe ich dafür dran gegeben. Ja? Alles für die Katz. In Ewigkeit also völlig ohne Bedeutung. Oder es relativiert den Respekt vor den Autoritäten dieser Welt, den wir möglicherweise empfinden. Zum Beispiel unsere Chefs oder unsere Profs. Oder Trends und die herrschende Meinung. All die Menschen oder Mächte, die bei uns Respekt beanspruchen, die haben solchen Respekt, aber aus der Perspektive der Ewigkeit, sie haben solche Autorität, aber aus der Perspektive der Ewigkeit ist diese Autorität doch zeitlich deutlich begrenzt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, das zu seinem Chef oder Prof zu sagen, aber denken darf man es. Sie können mir Noten geben, Sie können mein Gehalt kürzen, meine Stelle verlängern oder kürzen. Oder die herrschende Meinung kann sagen, dass ich mich mit meiner Meinung im gesellschaftlichen Mainstream befinde oder ein bisschen draußen oder ganz abseitig. Aber aus der Perspektive der Ewigkeit ist diese Autorität doch zeitlich arg begrenzt. Und das kann einen geradezu dreist machen, wenn man das weiß. Ahnt ihr, was für eine Kraft in der Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus steckt, wenn man das ernst nimmt? Und das funktioniert nur, wenn man diese Hoffnung wirklich ernst nimmt. Es funktioniert nicht, wenn man die Wiederkunft von Jesus nur als Metapher betrachtet, als Symbol und sagt, na ja, nee, ob der wirklich wiederkommt, wer weiß das schon. Aber so als Hoffnungsidee ist das doch eine schöne Idee. Das funktioniert nicht. Wenn es hart auf hart kommt, wenn es um die Grenzen unseres Lebens geht, um das, was in dieser Welt am Ende wirklich gilt, dann funktioniert diese Hoffnung nur, wenn ich ernst nehme, eines Tages wird das so sein. Vielleicht erst in 1000 Jahren, vielleicht schon morgen früh. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, nächste Folie. Gott macht die Erde neu und das macht uns aktiv. In Jesaja 55 sagt Gott durch seinen Propheten, ich will einen neuen Himmel, in Jesaja 65 sagt Gott durch seinen Propheten, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorige nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Ich will, sagt Gott. Er sagt nicht, ihr werdet diesen neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Es hat in den 2000 Jahren Geschichte des Christentums immer wieder dieses Missverständnis gegeben, als ob wir das Reich Gottes aus eigener Kraft herstellen könnten. Das können wir nicht. Natürlich können wir und sollen wir uns einsetzen für bessere Verhältnisse mit aller unserer Kraft, mit unserem persönlichen Leben und auch mit politischem und sozialem Engagement. Gar keine Frage. Aber wenn wir auf die Idee kommen, wir könnten dabei aus eigener Kraft mit menschlichen Mitteln perfekte Verhältnisse schaffen, dann werden wir schrecklich auf die Nase fallen. Dafür gibt es tragische Beispiele in der Geschichte der Christenheit. Wir machen das Reich Gottes nicht. Wir können Menschen einen Vorgeschmack darauf vermitteln, wie es ist, im Reich Gottes zu leben. Wir können das als Einzelne und als Gemeinschaft vorleben. Wir können ein Wegweiser sein auf das Reich Gottes. Aber wir machen das Reich Gottes nicht. Sondern Gott macht das. Und Gott sagt, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Das heißt, der Schöpfer der alten Erde und des alten Himmels ist der gleiche, der der Schöpfer des neuen Himmels und der neuen Erde ist. Und deswegen, bei allem Unterschied, gibt es schon auch ein paar Gemeinsamkeiten. Alles, was in dieser Welt gut ist, was den Keim des Guten in sich trägt, kommt in der neuen Welt irgendwie vor, nur in gereinigter, in vervollkommneter Form. Und deswegen bin ich persönlich ein großer Fan von Spekulationen über die Ewigkeit. Ich glaube zum Beispiel, dass es natürlich in der neuen Welt Gottes fair gehandelte Nougat-Schokolade geben wird, dass sie dort allerdings unsere Fitness erhöht. Mir ist ein kleines persönliches Anliegen von mir. Ernsthaft gesagt, ich glaube, dass diese Hoffnung darauf, dass Gott diese neue Welt schaffen wird, wenn man sie richtig versteht, gerade dieses Leben wichtig macht. Uns nicht abgehoben macht, dass wir so über der Erde schweben und sagen, ist mir doch alles egal. Sondern es macht uns dieses Leben anders wichtig. Es macht anderes in diesem Leben wichtig, weil wir es aus der Perspektive der Ewigkeit anschauen. Überlegen wir uns doch mal, werden wir aus der Perspektive der Ewigkeit auf dieses Leben schauen und sagen, ach, hätte ich nur öfter auf mein Smartphone geschaut? Die Antwort lautet nein. Ja? Im ersten Gottesdienst gab es ja auch schon so bedenkliches Schweigen. Die korrekte Antwort lautet nein. Ja? Und anderes im menschlichen Verhalten wird uns wichtig sein. Das, was in dieser Welt spektakulär und wichtig erachtet wird, ist in der neuen Welt vielleicht gar nicht so wichtig und umgekehrt. Das, was hier als unscheinbar gilt und nicht weiter auffällt, das ist in der neuen Welt vielleicht entscheidend wichtig. Es gibt ein großartiges Buch von dem englischen Autor C.S. Lewis, das heißt Die große Scheidung. Das ist eine allegorische Reise, also eine bildhafte Erzählung von einer Busreise aus der Hölle in den Himmel. Und die Hölle ist in diesem Buch eine große graue Stadt, an der Menschen unter ihren eigenen schlechten Eigenschaften leiden. Und der Himmel ist in diesem Buch eine wunderschöne Landschaft, in der Menschen leben, die befreit sind von der Last ihrer Vergangenheit. Und die Geschichte ist aus der Sicht eines Ich-Erzählers geschrieben, der einen Reisebegleiter hat, der ihn durch diesen Himmel führt. Und als sie durch diesen Himmel laufen, treffen sie irgendwann auf einen so eine Art Triumphzug. Hunderte von Menschen, die tanzen und springen und singen und eine Gestalt bejubeln, die in ihre Mitte läuft, eine Frau, die in ihre Mitte läuft. Und der Ich-Erzähler fragt seinen Reisebegleiter, wer ist denn diese Frau, die da bejubelt wird? Bestimmt war sie in ihrem früheren Leben eine Königin, sodass sie hier so geachtet wird. Und sein Reisebegleiter sagt, nein. In dieser Welt ist sie gar nicht aufgefallen. Eine ganz unscheinbare Person. Aber sie hat in allem, was sie getan und gesagt hat, Menschen Gottes Liebe weitergegeben. Und deswegen wird sie hier geehrt, wie eine Königin. Gott macht die Erde neu. Und wenn man sich das vor Augen führt, verändert uns das schon jetzt. Wenn man sich die Lebensgeschichten großer, vorbildlicher Christen anschaut, die in dieser Welt schon viel zum Guten gewendet haben, dann waren das in aller Regel Leute, die eine ganz farbige Hoffnung auf diese neue Welt hatten und die daraus abgeleitet haben, ich weiß doch, was Gott vorhat mit dieser Welt. Ich weiß doch, was er eigentlich will für diese Welt. Und deswegen weigere ich mich, weiter nach den Regeln der alten Welt zu leben. Sondern ich will jetzt schon so leben, wie es im Reich Gottes üblich ist. Zum Beispiel dieser afroamerikanische Baptistenpastor, der vor ein paar Jahrzehnten auf einem großen Hügel in der Nähe von Washington D.C. stand und zu einer riesigen Menschenmenge sagt, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages meine Kinder nicht mehr nach ihrer Hautfarbe bewertet werden, sondern nach ihrem Charakter. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Kinder von ehemaligen Sklavenhändlern und von ehemaligen Sklaven miteinander spielen. Jeder Berg eingeebnet und jeder Hügel erhoben wird, jedes Tal erhoben wird. Ich habe einen Traum. Und Martin Luther King, hatte eine ganz klare und feste Hoffnung darauf, dass Gott, der wiederkommende Jesus Christus, diese Welt verändern wird. Er hat wenige Tage, bevor er ermordet wurde von weißen Rassisten, noch zu Freunden gesagt: Ich weiß, dass man mich bedroht, aber dennoch fürchte ich mich nicht, denn meine Augen haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des kommenden Herrn. Wenn ihr so leben wollt, mit dieser Hoffnung, mit dieser farbigen Hoffnung, die dieses Leben schon jetzt verändert und die uns erfrischend dreist machen kann gegenüber den vermeintlichen Autoritäten dieser Zeit, dann habe ich einen kleinen bescheidenen Vorschlag. Nächste Folie: Begrüßt doch jeden Morgen die Sonne oder meinetwegen den heller werdenden grauen Himmel mit einem alten Song des großen kanadischen Singer-Songwriters Bruce Coburn, der in einem Song geschrieben hat: Sun's up, looks okay, the world survives into another day, and I'm thinking about eternity, some kind of ecstasy, it's got a hold on me. Die Sonne ist aufgegangen, sieht okay aus, die Welt überlebt in einen neuen Tag, und ich denke an die Ewigkeit. Eine Form von Ekstase hat von mir Besitz ergriffen. Mit anderen Worten, lebe jeden Tag bewusst, denn es könnte dein letzter sein, und es könnte der erste der Ewigkeit sein. Und das verändert dein Leben hier und jetzt. Amen.